have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Gresti und die Aufnahme stand meinetwegen so ein bisschen auf der Kippe. Es ist wirklich unfassbar der Wurm drin. Ich bin gerade dabei, wieder zu kränkeln und ihr habt das ja mitbekommen die letzten Wochen, beziehungsweise ihr habt es irgendwo auch nicht mitbekommen, weil einfach keine Folgen kamen und wir dann jetzt letzte Woche zurückgekommen sind. Mit großen Vorzeichen und dann zack, drei Tage später ist es gerade schon wieder kurz davor, mich zu erwischen. Ich hoffe, ich überstehe die Aufnahme jetzt glimpflich. Ich bin mit Tee bewaffnet und ich bin mir sicher, dass die heilende Energie, die hier durch meinen Computerscreen und durch mein Headset kommt, dass die auch helfen wird. Denn die kommt natürlich, wie immer, von Julius Schubert. Einen wunderschönen, guten Frühnachmittag.
Den wünsche ich dir auch. Einen wunderschönen, guten frühen Nachmittag. Freut mich natürlich sehr, dass wir jetzt die Folge aufnehmen können, dass du dich einigermaßen fit und ready fühlst und so wie ich das jetzt höre, also vor anderthalb, zwei Stunden, als du gesagt hast, du weißt noch nicht, da klang deine Stimme noch deutlich angeschlagener, als sie jetzt klingt, von daher freut es mich sehr, dass es anscheinend doch geht und vor allem drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass das jetzt hier nicht der Anfang ist von irgendwie dem Weihnachten, wo du komplett flach liegst, sondern ich hoffe, dass das dann bis spätestens morgen wieder läuft und du ready bist und du fit bist. An der Stelle vielleicht kurz die Frage, wie sieht dein Weihnachten aus, mein Bester?
Mein Weihnachten sieht relativ unspektakulär aus. 24. werde ich mit meiner Mama allerdings schon mittags, also so großes Heiligabend und Bescherung, das ist bei uns in der Familie tatsächlich nicht so ein großes Ding. Mhm. Aber wir gehen zu der Family ins wunderschöne Nuschplingen, ins sehr beschauliche, also das ist wirklich... Das ist ein, das kann man als Kaff bezeichnen. Und ja, sind da ein bisschen mit der Familie Mittagessen, Geschenkchen austauschen. Und dann verbringe ich aber den restlichen Tag wahrscheinlich einfach nur mit meiner Mom. Am 25. ist natürlich NBA Christmas Day angesagt. Das ist so eine kleine Tradition im Hause Li Gresti, dass da einige meiner Jungs vorbeikommen und wir das zusammen dann am Abend und in der Nacht zelebrieren. Und am 26. muss ich arbeiten. Da bin ich bei einem Eishockeyspiel in Villingen-Schwenningen. Abends dann noch bei der Familie meiner Freundin so ein bisschen mit am Start, allerdings super spontan, je nachdem, wann ich Feierabend machen kann. Da muss ich noch zurückfahren und so. Also ja, im Prinzip 24, 25, eigentlich nur der 24. so klassisch weihnachtlich. Der 25. steht dann im Zeichen der NBA und der 26. im Zeichen der Arbeit. Wie ist es bei dir? Du bist da ein bisschen traditioneller unterwegs, meine ich.
Ja, wir sind eine sehr, sehr große Familie mit vielen Großeltern, mit teilweise Urgroßeltern sogar noch. Und da sind die kompletten drei Tage restlos ausgebucht zu jeglicher Mahlzeit, Heiligabend. Schön mit der Familie und meinen Großeltern bei uns zu Hause, da gibt's schön Raclette, Bescherung. Und dann gucken wir abends noch einen Film oder spielen irgendein Gesellschaftsspiel. Das wird immer erst irgendwie spontan entschieden. Und am ersten dann zu der einen Familie und dann abends zur anderen Familie. Ist ja jetzt das zweite Weihnachten mit meiner Freundin. Das war letztes Jahr nicht ganz einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Da haben wir uns aber jetzt eingegroovt, haben einen ganz guten Plan, wie wir da meine Großfamilie, ihre ähnlich große Familie unter einen Hut bekommen und wie wir da wirklich bei jedem mal vorbeischauen und für jeden auch Zeit haben und da einfach so viel wie möglich mit der Familie zusammen sind. Deswegen sind bei mir die Christmas Games auch nicht so ein super großes Ding. Seit einigen Jahren jetzt mittlerweile schon. Also ich werde sicherlich die früheren irgendwo mitverfolgen. Aber dann auch im Hinblick dessen, dass es am nächsten Morgen direkt weitergeht, kann ich da auf jeden Fall nicht mit in die Nacht schauen. Wir hatten das jetzt auch schon in unserer letzten Folge angesprochen. Das wird eine kleine Solo-Session von dir. Da wirst du alleine aufnehmen, weil ich da in der Zeit nicht die Nerven habe. Und auch ehrlich gesagt nicht den Bock, dann diese Christmas Games auch dann noch als Arbeit zu betrachten und dann am nächsten Morgen noch zu arbeiten. Auch generell jetzt die Feiertage über wird mal eine kleine YouTube Instagram und Podcast-Pause jetzt in meinem Fall eingelegt. Das nach so einem langen, anstrengenden Jahr, denke ich, auch mal angebracht. Deswegen, ich freue mich sehr. Weihnachtszeit ist Familienzeit und da kann man ein bisschen runterfahren und dann geht's ja auch fleißig wieder weiter ab dem 27. mit Arbeit und dem normalen Alltag und Darts-WM und allem drum und dran. Von daher freue ich mich sehr auf die nächsten Tage und vor allem aber auch auf die Aufnahme heute. Das war zumindest vor Weihnachten noch unseren treuen Hörern und Hörerinnen was liefern können.
Und wir liefern Ihnen einen guten alten Mailbag. Wird, glaube ich, eine bisschen knackigere Angelegenheit heute, einfach weil auch nicht so viele Fragen von euch reinkamen, aber natürlich trotzdem sehr, sehr gute Fragen. Fragen, auf die ich mich, auf deren Beantwortung ich mich jetzt freue. Und was ist denn die erste Frage?
Die allererste Frage kommt von mir heute mal und die geht an dich. Und zwar haben wir für unsere treuen Hörerinnen und Hörer ein kleines Weihnachtsgeschenk eventuell. Lässt sich da irgendwas machen für die Leute, die hier Woche für Woche einschalten, dem lauschen, was wir über die NBA und Basketball so faseln? Können wir den Leuten irgendwie zumindest in kleiner Art und Weise das Weihnachtsfest so ein wenig versüßen?
Selbstverständlich, das kriegen wir hin, würde ich sagen. Wir haben uns überlegt, zu Weihnachten wollen wir von unserem Supporter-Account patreon.com/doublestepback, ihr wisst Bescheid, da könnt ihr vorbeigucken für Bonus-Content, für die Möglichkeit mit uns über Patreon zu chatten, für weitere Benefits. Und wir dachten uns, für Leute von euch, die da vielleicht jetzt gerade zur Weihnachtszeit, du hast gerade angesprochen, am 26. wird es eine kleine, also hoffentlich, soweit die Gesundheit es zulässt, wird es eine kleine Soloaufnahme von mir geben mit ein paar Gedanken zu den Christmas Games. Der nächste Supporter-Mailbag steht vor der Tür und ja, an sich massig Zusatzcontent, den wir da immer auf Patreon schalten. Und wer Lust hat, da jetzt in den Weihnachtsfeiertagen zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nach den Weihnachtsfeiertagen, eine Redewendung, die ich nie verstanden habe, ehrlicherweise.
Aber ich auch nicht. Mein Dad ist leidenschaftlicher Nutzer dieser Redewendung, habe ich nie gecheckt.
Ich auch nicht. Naja, wie dem auch sei, wir wollen euch ein kleines Geschenkchen machen und haben uns da etwas überlegt. Folgende Konstellation. Ihr geht auf patreon.com/doublestepback und da könnt ihr Free Member werden. Da könnt ihr uns quasi auf Patreon folgen. Easy Patreon-Account erstellen oder sogar über, ich glaube, das geht, über mit den üblichen Verdächtigen, über Apple, über Google und so weiter. Ganz einfache Angelegenheit. Und dann habt ihr die Möglichkeit, uns, unserem Account auf Patreon, eine Direct Message, eine DM, wie die Cool Kids sagen, zu schreiben. Und schreibt uns doch da einfach mal einen kleinen Weihnachtsgruß. Das kann Frohe Weihnachten sein, das kann irgendwas Witziges sein, das kann ein Diss sein, roastet uns einfach, was euch in den Sinn kommt, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr vielleicht noch ein paar nette Worte zurück, mal schauen, ob wir Bock haben, euch zurückzuschreiben, aber ihr bekommt auf jeden Fall einen Link zugeschickt und über diesen Link könnt ihr euch eine Rollenspieler-Mitgliedschaft für einen Monat gratis sichern. Kleines Geschenk an euch, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuschnuppern, dann befolgt, wie gesagt, die folgenden Schritte. Free Member werden bei Patreon, uns eine DM mit einer kleinen Weihnachtsbotschaft schicken und dann bekommt ihr einen Link und dann könnt ihr das gesamte Portfolio beziehungsweise das Bonusfolgenportfolio mit Ausnahme von den Supporter-Mailbags, muss sagen wir an der Stelle auch dazu, dafür müsst ihr nämlich mindestens Star-Supporter sein, die zweite Stufe, aber die regulären Bonus-Supporter-Folgen, das sind inzwischen 11 oder 12 an der Zahl, glaube ich, plus dann noch die zwei Supporter-Mailbags, die eben dazukommen. Ich glaube, insgesamt sind wir bei 14, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie gesagt, Christmas Day Gedanken wird es von mir geben und dann natürlich auch im neuen Jahr Supporter Folgen, Bonusfolgen, wo ihr dann noch mehr von uns zu hören bekommt. Wenn sich das für euch interessant anhört, dann schaut gerne vorbei und macht an dieser kleinen Weihnachtsaktion von uns mit.
Vielleicht noch interessant zu sagen, das Ganze läuft bis zum 26., also dem zweiten Weihnachtsfeiertag um 23:59 Uhr, also so lange wie Weihnachten auch noch geht. Und jeder, der sich bis dahin per DM bei uns auf Patreon meldet, bekommt dann für einen Monat eine Rollenspielermitgliedschaft. Kleines Dankeschön von uns für den Support und würden uns da über jeden freuen, der sich da bei uns meldet. Machen wir direkt weiter im Programm mit der ersten offiziellen Frage und die kam von einem Homie von mir, Jan. Ja, @Jan, ich freue mich sehr auf LA. Das wird sehr nice, wird legendär.
In dem Fall ganz, ganz liebe Grüße. Jan möchte nämlich wissen, welcher war der beste Off-Season-Move, der das Team am weitesten nach vorne gebracht hat? Spoiler, ich glaube, wir werden beide nicht Paul George sagen.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Frage, die hat immer Potenzial, dass irgendeine Antwort vergessen wird, irgendeine offensichtliche Antwort. Es gibt natürlich einige Off-Season-Moves, die das ein oder andere Team vorangebracht haben. Kenny Atkinson hat mal eben komplett geändert, wie die kurzfristigen und langfristigen Zukunftsaussichten der Cleveland Cavaliers aussehen. Das ist ein sehr impactvoller Move auf jeden Fall. Ich denke, dass kleinere Deals, die die Mavericks gemacht haben, KCP zu den Orlando Magic, JB Bickerstaff zu Detroit, ist ein cooler Move gewesen. Wenn man den Draft mit reinnimmt, dann sicherlich auch das, was die Sixers gemacht haben mit Jerick McCain oder Stephon Castle bei den San Antonio Spurs. Es gibt reihenweise Moves, die den Teams weitergeholfen haben. Bei mir war die Entscheidung zwischen zwei Moves. Also eigentlich Kenny Atkinson als drei, aber ich würde mich ein bisschen eher auf das Spielerische konzentrieren wollen. Ich habe mich als Runner-up, als Platz zwei entschieden für diesen Doppelmove Karl-Anthony Towns Trade und Mikal Bridges Trade. Aber auf Platz 1 Alex Caruso zu den Oklahoma City Thunder und natürlich vor allem Isaiah Hartenstein. Ich hatte es neulich auf YouTube in der Analyse gesagt, Isaiah Hartenstein ist ein kompletter Gamechanger mit dem, was er mitbringt, defensiv, als Rebounder, als Playmaker und Passspieler, als Screener, als Big Body. Caruso, mit dem man jetzt verlängert hat, wovon wir ja eigentlich alle ausgehen konnten, sobald das jetzt möglich war, hatte da gestern seine 81 Millionen über 4 Jahre unterschrieben. Sehr guter Vertrag. In meinen Augen defensiver Gamechanger. Die beiden zusammen sind sehr, sehr wichtige Faktoren von diesem Traumstart. Okay, sie ist 22-5, Platz 1 im Westen, defensiv auf Rang 1 mit großem Abstand in der NBA. Die Thunder sehen geil aus, sehen legit aus. Und ich denke, dass diese beiden Moves, eher vermutlich noch der Hartenstein-Move, da eine ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Und natürlich auch in dem Zusammenhang, dass Josh Giddey alleine weg ist, so wie wir das auch prognostiziert haben, ist natürlich ein großer Gamechanger und hat das Team sehr weit nach vorne gebracht. Also das, was OKC in dieser Offseason gemacht hat, auf Platz 2 dann das, was die Knicks gemacht haben, die Knicks Offseason über Mikal Bridges, wird morgen ein Video kommen, hat das beste Plus-Minus der NBA im Dezember, trifft seine Dreier, verteidigt wieder elitär, Off-Ball, On-Ball, Motor, IQ. Diese Version von ihm ist die, die wirklich auch diese 5 Future First Round Picks auch wert ist. Karl-Anthony Towns, treibende Kraft der statistisch besten Offense der NBA. Also auch das, was die Knicks gemacht haben. Und dann Kenny Atkinson, der Mobley zu einem Spieler mit All-NBA-Potenzial gerade macht und da einfach alles verändert für das, was in Cleveland gerade passiert. Das ist meine Top 3. Ich würde mich für OKC an 1 entscheiden. Ich nehme an, dass du das nicht groß anders sehen wirst, oder?
Nee, gar nicht. Ich hatte auch die Hartenstein und Caruso Doppelverpflichtung als meinen Top-Kandidaten hier. Ich habe tatsächlich nicht an Trainerwechsel gedacht. Also ich war gedanklich einfach sofort bei den Spieler-Moves, aber hast du natürlich völlig recht, dass da Kenny Atkinson, wenn wir wirklich allgemein über Off-Season-Moves sprechen, absolut in die Konversation hier mit reingehört. Und ich möchte tatsächlich einmal ganz kurz einen Shoutout verteilen an meine Atlanta Hawks, die mit dem DeJounte Murray-Trade, der Stand jetzt überragend aussieht. Zum einen, weil Dyson Daniels diese Coming-Out-Party gerade feiert. Zum anderen, weil auf der anderen Seite der Medaille DeJounte Murray lange verletzt war und jetzt auch seit er wieder zurück ist, nicht mehr der Alte zu sein scheint. Also selbst nicht mehr die Version, die er letztes Jahr noch in Atlanta war. Und ich glaube, dass der Trade, gut, Larry Nance war jetzt mehr so ein Throw-In, der ist aktuell nicht so wirklich großer Teil der Planung in Atlanta. Bin ich überhaupt überzeugt davon, dass man den vielleicht noch weiter verschiffen kann bis zur Deadline. Weil er sicherlich, es gibt Teams, denen er weiterhelfen kann, das denke ich zumindest. Und dieses Team, Trae Young hat es, klar, jetzt gerade noch mit ausbaufähiger Scoring-Effizienz, aber er ist in diesem Atlanta-Team nochmal mehr in die Rolle des Facilitators gegangen und es ist nicht mehr ganz so extremer Trae Young-Ball, der gespielt wird. Jalen Johnson hat den nächsten Schritt gemacht. Dieses Team zeichnet sich durch Länge und Athletik und Versatilität aus, auch defensiv, was einfach lange, lange nicht der Fall war. Also ich glaube, dass dieser DeJounte Murray-Trade, beziehungsweise inzwischen können wir ihn vielleicht sogar als den Dyson Daniels-Trade bezeichnen, dass der die Hawks, auch wenn das, also sportlich sieht es, 14 und 15, Platz 7 aktuell im Osten, ich denke, das ist besser, als sicherlich viele inklusive mir erwartet hätten zu diesem Zeitpunkt der Saison. Und vor allem macht es einfach viel, viel mehr Spaß, diesem Hawks-Team zuzugucken im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich denke, man ist besser aufgestellt für die Zukunft, als man das noch im Sommer war. Würde ich ja zumindest mal kurz mit erwähnt haben wollen, weil ich glaube, dass dieser Move das Team sowohl sportlich, aber vor allem in Sachen Franchise-Richtung ziemlich weitergebracht hat.
Auf jeden Fall. Dann machen wir mit der nächsten Frage weiter.
Gerne.
Und zwar, kommen die Sixers in die Playoffs, möchte Anton gerne wissen.
Ich glaube ja. Also der Saisonstart sieht inzwischen nicht mehr so desolat aus, aber 9 und 17 ist natürlich trotzdem eine mehr als nur ausbaufähige Bilanz, aber gerade wenn man sich, also das hat wahrscheinlich weniger mit der Qualität der Sixers zu tun oder dass ich jetzt wahnsinnig optimistisch wäre, dass sich die Joel Embiid-Thematik löst, dass sich Paul George besser einfügt, als er das bislang gemacht hat. Ich bin nicht so wahnsinnig optimistisch, was jetzt den Prozess der Sixers an sich angeht, wobei ich immer noch, also ich war ja vor der Saison super high, was sie anging, aber wenn du dir die Standings anguckst, sie sind jetzt gerade 2 Siege hinter Brooklyn, 3 hinter Detroit, 4 hinter Chicago und das sind 3 Teams, die tendenziell wahrscheinlich, ja, wobei Detroit, wenn Cade so weiterspielt, aber zumindest Chicago und Brooklyn sind 2 Teams, die definitiv eher nach unten trenden. Ich sehe nicht unbedingt, dass die Hornets, Raptors und Wizards, die 3 Teams, die jetzt gerade noch hinter Philly sind in den Standings, dass die irgendwelche sagenumwobenen Runs starten. Und dann bist du halt fast schon by default, wie die Amis sagen, zumindest mal in diesen Play-in-Plätzen mit drin. Und dann haben wir immer noch die Indianas und die Atlantas. Und wer weiß, was in Miami passiert, sollte jetzt Jimmy Butler tatsächlich getradet werden. Also, wenn die Sixers es schaffen, sich einigermaßen zusammenzuraufen, wenn sie sich steigern können und sie müssen da jetzt nicht zu irgendwelchen Worldbeatern werden. Das Potenzial ist natürlich weiterhin da, aber wie gesagt, mein Optimismus hält sich tatsächlich in Grenzen. Aber ich denke, Play-In ist auf jeden Fall drin und ich würde schon davon ausgehen, dass sie sich irgendwie dann noch in die Playoffs mit rein mogeln. Wo dann aber wahrscheinlich in der ersten Runde, wenn es so weiterläuft, wie es bislang gelaufen ist, vermutlich direkt Endstation wäre.
Da bin ich bei dir. Die Jerick McCain Season-Ending-Verletzung, was er jetzt in seinem Vlog vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, tut natürlich sehr weh, aber Paul George wird seine Form finden. Joel Embiid sieht gut aus, gut in Shape, spritzig, beweglich, das freut mich sehr. Und Tyrese Maxey ist halt Tyrese Maxey. Die Sixers sind nach wie vor gut gecoacht, haben gute Rollenspieler, eine ordentliche Bank. Da würde ich mir nicht die allergrößten Sorgen machen. Du hast ja auch schon angesprochen, andere Teams im Osten haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gewonnen, die Teams, die noch vor ihnen sind. Gerade jetzt so Brooklyn beispielsweise werden da noch fallen in der Tabelle. Ich hatte es vor wenigen Wochen auch mal auf YouTube in einem Video gesagt, dass ja Sixers-Fans nicht gleich komplett den Kopf in den Sand stecken sollten, dass die McCain-Entwicklung ein absoluter Gamechanger ist langfristig und dass die Tabellensituation jetzt auch nicht so schlimm aussieht, wie sie es aussehen könnte bei so einem schlechten Start. Also da hatten die Sixers schon irgendwo auch Glück im Unglück, dass andere Teams ebenfalls sehr gestruggelt haben. Deswegen, es würde mich schocken, wenn die Sixers nicht in den Playoffs wären Richtung Saisonende. Aber kann natürlich auch gut sein, dass man das Play-In direkt verpasst, dass man vielleicht ins Play-In kommt, dann verletzen Embiid und George sich und dann verliert man da halt gegen ein Indiana- oder Atlanta-Team. Das darf man natürlich auch nicht ausschließen. Aber Stand heute halte ich es für wahrscheinlicher, dass sie in die Playoffs kommen, als dass sie die Playoffs komplett verpassen.
Gut, dann sind wir uns doch da einig. Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen?
Sehr, sehr gerne.
Die krassesten underrated Center gehören da für euch auch Goga Bitadze und Mo Wagner mit rein. Vielleicht auch Jonathan Isaac. Die Frage kam auf YouTube von Tishi0018. Ich habe heute extra, da möchte ich jetzt einmal kurz Credit für, ich habe heute extra die beiden schwer auszusprechenden Nutzernamen habe ich aufgeteilt. Einen für mich, einen für dich.
Aha. Und das war jetzt einer von diesen beiden?
Das war einer der beiden, ja.
Ach so, und der andere, der kommt, glaube ich, noch.
Ich sehe ihn auch nicht schlimmer. Das
ja, schon. Das denke ich doch. Das denke ich doch. Nee, das
ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ein Magic-Fan, der gute Mann, nehme ich an.
Sehr wahrscheinlich. Und ein Magic-Fan, der das nicht durch die Magic-Fan-Brille betrachtet, weil ich das sehr ähnlich sehe. Erstmal an dieser Stelle natürlich unser beider Beileid in Richtung Mo Wagner. Da kam
absolut
gestern Abend die News rein, dass ja er für den kompletten Rest der Saison nach einem Kreuzbandriss ausfallen wird. Er wird jetzt operiert und dann werden wir ihn nicht noch einmal sehen. Ist ein bisschen schade, weil er einer der Sixth Man of the Year Anwärter war, weil er hervorragenden Ball gespielt hat, gerade zuletzt jetzt auch in Abwesenheit von seinem kleinen Bruder und Banchero da eine noch größere Rolle eingenommen in der Offensive und einfach generell jemand war, den die Fans geliebt haben, beziehungsweise obviously tun sie das immer noch, aber ihm beim Spielen zuzuschauen hat den Fans große Freude bereitet. Die Mitspieler haben gerne mit ihm zusammen gespielt und die Coaches haben ihn gerne eingesetzt und das ist natürlich ein ziemlicher Bummer für ein Team, was schon lange nicht mehr im Rebuild ist, sondern die Magic sind im Win-Now-Modus mittlerweile und sie wollten diese Saison angreifen und es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr Verletzungspech sie da bisher geplagt hat in dieser Saison und das wird jetzt hoffentlich bald mal ein Ende nehmen. Nichtsdestotrotz, um auf die Frage zurückzukommen, Mo Wagner ist ein extrem unterbewerteter Spieler, was einfach damit zu tun hat, dass er jetzt nicht irgendwie den krassen Skiller, der ist jetzt kein crazy guter Verteidiger oder Scharfschütze oder dominanter Inside-Scorer oder bringt irgendwelche offensichtlichen Fähigkeiten mit, die du siehst und auf den ersten Blick sagst, Alter, das ist jemand, der da in dieser einen Sache so heraussticht. Stattdessen macht er halt ein bisschen etwas von allem und gerade so Spieler, die mit ihrer Energie und ihrer Leidenschaft die Kollegen mitreißen können, sind sehr gefragt und sind generell meistens underrated und dann die spielerische Seite, da hat er sich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren, was seine Moves angeht, die Handles, sein Finishing am Korb, wenn er selber auch mal so ein bisschen kreiert, wenn er Closeouts attackiert, wenn er langsamere Center-Matchups aus dem Dribbling per Drive angreift, wie er seinen Körper einsetzt, wie er mal wieder auch trotz Foul erfolgreich den Ball im Korb unterbringen, kann werfen, kann verteidigen, gibt dir, wie gesagt, eine Menge von allem und vor allem Einsatz- und motormäßig wirklich, wirklich gut und Goga Bitadze, das ist ein ähnliches Bild, also ein toller Finisher im Korb, guter Rebounder, guter Screener, Big Body, kann auch ein bisschen werfen und Jonathan Isaac, der ja zu den besten defensiven Spielern der NBA gehört, also da haben die Magic gerade bei ihren Bigs eine Menge unterbewertete Spieler und das ist ein Grund, warum es dieses Team geschafft hat, erst in Abwesenheit von Paolo Banchero so gut weiterzuspielen und dann selbst in Abwesenheit von Franz trotzdem noch Spiele competitive zu gestalten und immer mal auch einen Sieg zu holen, mit dem man nicht rechnen konnte. Und klar, gewinnt man jetzt nicht mehr 7 aus 8 Spielen ohne diese beiden, aber dass man alleine viele dieser Spiele knapp halten kann, eng halten kann, dass ihren Gegner trotzdem schwer macht, ist ein Zeichen, dass dieses Team aus vielen unterbewerteten, underappreciateden Rollenspielern besteht. Und wenn es eine gute Sache mit sich gebracht hat, dass sich die Stars verletzt haben, ist es in meinen Augen, dass wir gesehen haben, dass jemand wie jetzt ein Cole Anthony auf einmal 35 bei so einem Comeback wie gegen Miami machen kann, dass Mo Wagner eben wirklich ein geiler Zocker ist, dass Goga Bitadze ein geiler Zocker ist und dass manche von diesen Rollenspielern in größeren Rollen dann auch irgendwo trotzdem aufblühen konnten und dieses Team trotzdem irgendwie auf Kurs halten, liegt wie gesagt daran, dass es viele unterwertete gute Spieler in diesem Team gibt. Und deswegen auf jeden Fall gehören zu den krassesten underrateden Centern.
Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Ich würde gerne den aufgrund von aktuellen Eindrücken, die ich habe, weil ich inzwischen die ersten beiden Folgen der Wagner Bros Doku im ZDF mir reinziehen konnte. Keine Spoiler bitte, ich bin noch nicht weit. Aber wo ja dann auch gerade nochmal die WM thematisiert wird und Moritz Free Agency Entscheidung im Sommer vor der WM und so weiter. Und gerade diese Eindrücke, die wir von diesem Turnier kriegen, von dem Weltmeister-Run der deutschen Nationalmannschaft, da wird einfach in vielen, vielen Szenen deutlich, wie wichtig Moritz erstens für Franz ist und zweitens für so ein Teamgefüge sein kann. Und diese Eindrücke kriegt man bei den Magic auch, das, was du gerade gesagt hast. Das sind Spielertypen, die pushen, die Energie reinbringen. Das wird oftmals ja fast schon belächelt, habe ich ein bisschen das Gefühl, auch von unser eins, die eher analytischer drauf sind. Aber wenn du viele, viele, viele Basketballfans und auch NBA-Insider und auch NBA-Spieler, ich könnte wetten, jeder Einzelne bei den Orlando Magic wird sagen, hey, das ist super geil mit Moritz zusammenzuspielen. Das ist etwas, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen und auch nicht unterschätzen dürfen. Das Spielerische, was du gerade skizziert hast, stimme ich dir zu 100% zu und deswegen auch meine Meinung, ja, sowohl Goga als auch Mo Wagner, sicherlich gehören sie zu den underrateden Spielern auf ihrer Position in der NBA.
Wunderbar. Dann sind wir ja auch wieder auf einer Wellenlänge hier. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht, denn Playmocast möchte gerne von uns wissen, Lonzo Ball bei den Hornets, ein realistisches Szenario. Habt ein frohes Weihnachtsfest, ihr seid Endlaser und ich hoffe, dass du, Lorenzo, mal ein Hörbuch vertonst.
Vielen, vielen Dank für die lieben Worte und auch für den Bildungsauftrag, weil ich das Wort Endlaser als Kompliment, das kannte ich in der Form noch nicht. Liebe Grüße an der Stelle an einen sehr treuen Hörer von uns. Lonzo Ball bei den Hornets, warum denn nicht? Ich habe mir das angeguckt, er ist de facto jetzt gerade ein 21 Millionen Expiring Deal, er hat vor dieser Saison seine Spieleroption gezogen und er wird im Sommer Unrestricted Free Agent. Sei das jetzt als Salary Dump, den die Bulls in irgendeiner Form vollziehen wollen würden und die dann eventuell nach Charlotte schicken und Charlotte sich das mit dem einen oder anderen Second-Round-Pick oder so vergüten lässt. Oder sei es dann im Sommer als Free Agent, weil ich denke, so ehrlich muss man sein, Lonzo Ball, ey, super Geschichte, dass er jetzt wieder da ist. Er hatte zwischendurch auch wieder mit einer Verletzung zu kämpfen, nach nur 3 absolvierten Saisonspielen. Er ist inzwischen wieder da und hat 12 Spiele absolviert, macht 5 Punkte im Schnitt, 3 Rebounds, 3,6 Assists. Das sieht alles noch sehr, sehr rostig aus, aber ich denke, das ist auch einfach zu erwarten nach 2 kompletten Jahren Pause und einer Saison davor, in der er 35 Spiele gemacht hat. Es ist eine schöne Geschichte, dass er wieder da ist, aber ich wäre absolut nicht überrascht, wenn die Chicago Bulls ihn ziehen lassen. Entweder, wie gesagt, per Salary Dump Trade noch in dieser Saison oder dann spätestens im Sommer. Ich könnte mir leider für ihn auch vorstellen, dass der Markt für seine Dienste jetzt nicht wahnsinnig groß sein wird. Und dann, wenn sich die Hornets denken, hey, wir haben hier noch ein bisschen Cap Space, der aufgebraucht werden sollte. Wir wollen unseren Star LaMelo, der ja aktuell sehr, sehr aussieht wie ein Star. Wir wollen den ein bisschen zufriedenstellen. Wir wollen coole Vibes. Vielleicht holen wir LiAngelo nochmal zurück ins G-League-Team. Wer weiß es denn? LeVar Ball in den Coaching-Staff. Aber also das ist ein Szenario. Warum denn nicht? Also ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass Lonzo Ball in Charlotte landet, als dass er bei den meisten anderen Teams landet. Keine Ahnung. Ich glaube, spielerisch wird es so oder so keinen großen Unterschied machen. Wir müssen ein Auge drauf haben. Das wäre natürlich eine super coole Geschichte, wenn er sich wieder steigern kann, wenn er wieder halbwegs auf das Level kommen kann, das er hatte vor seinen schlimmen Verletzungen. Aber ja, warum nicht zu den Hornets? Spätestens im Sommer so ein bisschen als Goodwill, so als Goodwill-Aktion in Richtung LaMelo. Ich könnte es mir schon vorstellen.
Okay, dann ist das die erste Frage, wo wir nicht so hundertprozentig auf einer Wellenlänge sind, weil ich überhaupt nicht sehe, also klar, okay, diese Bruderkomponente, klar, aber jetzt abgesehen davon sehe ich nicht, wie so ein Spieler zu so einem Team passen sollte, beziehungsweise inwiefern das für irgendeine der Seiten groß viel Sinn ergibt. Ich verstehe natürlich durchaus, was du meinst. Ist jetzt nicht so der Markt da. Das wäre was anderes, wenn Lonzo hier fit wäre und man auch ein bisschen darauf setzen könnte, dass er dann wirklich aktiv dem Team hilft. Ist aktuell ja auch eher noch ein Projekt, jemand, den man dann irgendwie fit kriegen muss, wo man nie so richtig weiß, der in and out ist aus Lineups und kaum mal so 10 Spiele am Stück so richtig absolvieren kann. Aber er ist halt genau der Spielertyp, den Contending Teams perfekt gebrauchen können. Guter Shooter, einer der besseren Connector-Guards, die wir in der NBA haben. Guter Defender, riesig viel Basketball-IQ, macht die Kollegen um sich drum besser, macht Winning-Plays, jede Menge Einsatz, spielt auch mit Eiern und versteckt sich da nicht. Von daher ist es für mich eher ein Spieler, den ich liebend gerne sehen wollen würde bei einem Team wie vielleicht den Denver Nuggets oder den Sixers oder den Bucks eventuell sogar, solchen entweder schon contending Teams oder den guten Teams, die vielleicht wirklich ernsthaft Contender werden wollen. Selbst so ein Team wie die Memphis Grizzlies, da würde ich mir Lonzo spielerisch extrem gut vorstellen, dass das wunderbar passt. Ich weiß nicht, ich hätte lieber Lonzo in LA bei den Lakers, als ich D'Angelo Russell in LA bei den Lakers hätte. Oder habe in dem Fall. Also da gibt es eine Menge gute Teams, die jetzt aktuell auf dem Playoff-Platz stehen. Die Suns so als Connector dieser Offensive. Ich meine, gut, sie haben es mit Tyus Jones ihren Point gehabt mit drin, aber Lonzo ist halt auch so ein bisschen der Prototyp, den du halt an der Seite von Booker und KD hast, der die Teile so ein bisschen miteinander connected, gute Defense, gute Shooting mitbringt. Deswegen, wenn er jetzt in Charlotte landet, da würde ich sagen, ja, scheiße. Aber ich würde ihn gerne bei einem Team spielen sehen, was Playoff-Basketball spielt im Frühjahr, im nächsten. Von daher hoffe ich jetzt mal nicht, dass er zu den Hornets getradet wird, sondern dann eher zu einem besseren Team.
Aber stimmst du mir zu, dass er Stand jetzt für diese Playoff-Level-Teams halt einfach nicht interessant ist auf dem Level, auf dem er sich jetzt gerade bewegt?
Das weiß ich gar nicht mal so unbedingt. Wie ist denn das Level, auf dem er sich jetzt gerade bewegt?
Also 105er O-Rating, 46% True Shooting, 31% aus dem Feld.
Ja, das ist natürlich nicht ganz so optimal.
Wie gesagt, einfach alles sehr, sehr rostig, was ja auch überhaupt nicht verwundern sollte, aber Stand jetzt.
Ja, dann lass es mich so formulieren, diese aktuelle Version ist wahrscheinlich dann bei einem Contender auch nicht so optimal aufgehoben, aber diese Idee, die man noch von Lonzo hat, der Spieler, der er sein kann und der er vielleicht auch wird noch mit ein bisschen Zeit. Ich meine, vielleicht ist ja jetzt genau der gute Zeitpunkt, da günstig den Bulls ein Angebot zu unterbreiten. Und dann reicht es ja vielleicht irgendwo, wenn er dieser Spieler ist, dann im März oder im April oder im Mai spätestens. wenn sein Wert jetzt vielleicht gerade ein wenig im Keller ist, könnte das ja eine Möglichkeit sein, da Low seine Hände irgendwie an ihn zu bekommen, wer weiß. Aber klar, wenn das die Version ist, die wir jetzt das ganze Jahr über kriegen von ihm, jedes zweite Spiel nur machen, 5 Pünktchen pro Abend, dann ist es ein Spieler, der natürlich nicht interessant ist. Aber wenn er jetzt nach Denver getradet werden sollte, an der Seite von Joker, mit ein bisschen mehr Zeit, die vergeht, dann habe ich den lieber als Westbrook da in diesem Team Richtung Februar, März. Aber klar, da müssen wir natürlich abwarten, wie sich das entwickelt, auch mit seiner Gesundheit.
Nächste Frage, oder?
Machen wir.
Jimmy hätte gerne ein paar Hot Takes rund um das Thema Trade von uns. Wir haben uns darauf geeinigt, jeder bringt einen Trade-Hot Take mit. Was hast du auf der Pfanne?
Ich wusste nicht, dass wir uns darauf geeinigt haben. Kann sein, dass das jetzt
habe ich da mal wieder ins Leere geredet in unseren Absprachen.
Thema war, ja, das, irgendwas klingelt da, du hast recht, irgendwie hatten wir da irgendwas abgesprochen.
Na gut, wenn du mehrere dabei hast. Na,
ich habe jetzt auf jeden Fall keinen konkreten Trade. Mein Hot Take ist, dass Jimmy Butler die Saison in Miami beendet. Eines meiner Hot Takes in Sachen Trade. Ich denke nicht, dass Jimmy Butler getradet wird bis zur Trade Deadline. Ist das ein Hot Take?
Ja, wahrscheinlich schon. So alles, was man so hört. Wo Rauch ist, da auch Feuer und so weiter. Also wahrscheinlich wäre es Stand jetzt schon überraschend, wenn er in Miami verweilt.
Ich habe es in meiner letzten Headline thematisiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Szenario gibt, in dem er zu den Phoenix Suns geht. Und abgesehen davon, klar, die Warriors sollten wahrscheinlich einen Move machen und versuchen, ihre Hände irgendwie an ihn zu bekommen. Aber so abgesehen davon, er geht nicht zu den Lakers. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nuggets irgendwie Michael Porter Jr. und Picks irgendwie abgeben, nachdem man so gespart hat in den letzten Jahren. Und so abgesehen davon, Dallas wird's nicht machen, die Rockets werden den Teufel tun und ihre jungen Spieler abgeben für Butler. Ich glaube, er bleibt in Miami.
Alright. Mein Hot Take ist, dass die New Orleans Pelicans einen Abnehmer für Zion Williamson finden. Und dementsprechend komplett in den harten Tanking-Modus gehen. Da sind sie rein sportlich aktuell schon mit einer Bilanz von 5-25 und dem letzten Platz im Westen. Also sie sind schlechter als Utah, schlechter als Portland. Nur die Wizards haben eine noch schlechtere Bilanz ligaweit. Und ich denke, es war eine solche Saison, was Verletzungen angeht. Es war eine Saison, die denkbar ungünstig begonnen hat mit den ganzen Brandon Ingram Trade Diskussionen, aus denen dann aber nichts geworden ist. Mit dem DeJounte Murray Trade, den ich vorhin schon so positiv aus Sicht der Hawks eingeschätzt habe und dementsprechend eben auch sehr, sehr negativ aus Sicht der Pelicans. Was machen wir hier? Lass was gut sein. Ich denke, war das nicht sogar zumindest ein Gerücht aus NBA-verantwortlichen Kreisen, dass bei den Pelicans quasi alle auf dem Trade-Block stehen, die nicht Herb Jones, Trey Murphy und Eve Missy heißen? Mhm. Ich weiß nicht, wie der Markt ist. Also ich denke, der Zion Williamson-Markt ist gerade nicht wahnsinnig blumig. Ich weiß nicht, wie der Markt ist für jemanden wie Ingram. Offensichtlich auch nicht so geil, wie wir jetzt im Sommer gesehen haben.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der Markt ist für einen CJ McCollum, für einen DeJounte. Aber ich denke, die Pelicans sind gut daran gelegen, jetzt nicht auf Biegen und Brechen hier noch ein großes Comeback starten zu wollen. Irgendwie noch, wenn es geht, ins Play-In und dann einfach weitermachen wie bisher. Du hast deinen eigenen Pick im kommenden Jahr in einer wirklich starken Draft-Class. Du hast generell in den nächsten Jahren deine Picks. Du hast einen Milwaukee-Pick, der jetzt noch reinkommt im Sommer, der aber, das fand ich gerade wild, das habe ich auf Fanspo gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du das zufällig, sonst versuche ich das mal kurz zu recherchieren nebenher. Der Milwaukee-Pick ist protected von 5 bis 30.
Keine Ahnung.
Das finde ich seltsam. Also so eine Protection ist mir jetzt noch nie untergekommen. Vielleicht kannst du ja gleich deine Meinung, dann gucke ich mal, ob ich das auf die Schnelle rausfinde nebenher. Aber ich glaube, die Pelicans, wie gesagt, sind gut daran beraten. Lass gut sein. Verschiffe so viele Leute, wie du noch irgendwie verschiffen kannst. Die Zion-Ära ist gescheitert. Schade. Er war ein Number-One-Prospect. Er war ein gehyptes Number-One-Prospect. Es sah zu den Hochzeiten richtig, richtig gut aus und vielversprechend. Ich glaube, wir müssen alle inzwischen so ehrlich sein. Oder ich bin zumindest. Ich bin so gut wie komplett raus, was Zion angeht aktuell.
Aha.
Ja, ich
bin gespannt auf unser Top 20 Ranking kommenden Sommer.
Ja gut, ich hatte ihn noch auf 20, glaube ich, drin, ne? Ich hatte ihn ganz knapp noch
irgendwie
drin,
so, ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, oder auf vielleicht auch 19, 18, ich hatte ihn auf jeden Fall mit drin. Ja, denn das sieht jetzt aktuell nicht mehr so gut aus, der Take. Ich weiß nicht, es ist immer die gleiche Leier und ich denke, die Pelicans sollten versuchen, den Blessing in Disguise zu sehen. Sorry für die vielen Anglizismen heute. Du stehst da jetzt ganz unten im Keller. Ich denke, wenn du wirklich jetzt einreißt, dann hast du sogar eine Chance. Klar, Utah wird den Weg nach unten suchen, noch mehr als sowieso schon Portland ebenso. Aber vielleicht hast du sogar wirklich die Chance, die Saison zu beenden mit einer der 3, 4 schlechtesten Bilanzen. Vielleicht hast du ein bisschen Lottery-Glück und dann hast du plötzlich so einen Cooper Flagg im Haus und dann läuft's hoffentlich anders als mit den beiden bisherigen Number One Picks, die sie getätigt haben in den letzten Jahren. Das ist mein Hot-Take. Ich denke, es wird ein Team geben, das sich in die Zion-Geschichte reinredet, das sich das schönredet und vielleicht ja sogar zu Recht. Also vielleicht ist es wirklich so ein klassischer Fall von Tapetenwechsel und dann reden wir von einem anderen Spieler. Das Essen in New Orleans ist bekanntermaßen sehr, sehr gut. Vielleicht muss er auch einfach in eine andere Stadt. Ich weiß nicht, gibt's gute Restaurants in Portland? Vielleicht nicht. Also irgendwo irgendwie muss da, glaube ich, ein Tapetenwechsel her. Mal gucken, was du für Ingram und für CJ und für Murray kriegen kannst und so. Und dann setz alles auf die Karte Rebuild. Das ist meine Meinung und das ist dann dementsprechend mein Hot-Take, dass ich glaube, dass dieser Weg begangen werden könnte.
Ist heiß. Ich verstehe sehr gut, wo du herkommst. Das ist so ein Szenario, in dem wir uns hier hinsetzen können und sagen, ja, die Pelicans sollten das machen. Und ja, da muss es und wird es auch interessierte Organisationen geben. Ich sehe trotzdem nicht, dass es passiert. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Pelicans wollen und ein anderes Team will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Zion mitten in der Saison getradet wird. Boah, das würde mich absolut von den Socken hauen. Das kann so nachvollziehbar wie möglich sein. Und sollte es passieren, dann werden wir sagen, ja gut, das hat sich angedeutet über basically Jahre hinweg, aber vor allem in den letzten Monaten und Wochen. Aber das ist trotzdem so ein Ding, wo ich nicht glauben würde, dass das legit von Shams und von dem offiziellen Shams Twitter-Account kommt, diese Benachrichtigung. Deswegen, bei Ingram ist es eine Sache, dass ich einfach es für sehr schwierig halte, dass irgendein Team für Ingram tradet wie für Siakam vor einem Jahr und man sich dann irgendwie vorher schon mündlich einigt und so eine Situation würde es ja dann sein irgendwo wahrscheinlich. Deswegen, die Pelicans sollten einreißen, ich stimme dir bei allem zu, aus logischer Sicht muss man dieses Experiment als, oder das heißt Experiment, aber diesen Plan, den man da hatte, irgendwo als gescheitert jetzt ansehen, aber es würde mich absolut schocken, wenn Zion die Pelicans verlassen würde und selbst einer von Ingram oder CJ McCollum, wenn dann ein Trade auf die Beine gestellt werden sollte, würde mich das extremst überraschen. Also ist ein sehr nachvollziehbares Hot Take und von daher sehr gut. Das ist ja das Ziel. Heiß, aber nachvollziehbar. Darauf arbeiten wir ja hin. Schauen wir mal.
I like my takes, how I like my women. Heiß und nachvollziehbar.
Oh mein Gott.
Entschuldigung. Ganz kurz zu dem Pick. Ich habe es rausgefunden. Das war eine ganz, ganz weirde Konstellation. Dieser Pick ist ursprünglich im Jrue Holiday-Trade von den Bucks gekommen, wurde dann aber weiter verschifft, unter anderem nach Portland im CJ McCollum-Trade und ist seitdem so ein bisschen rumgesprungen in der ganzen Liga. Und Ende vom Lied ist quasi, wenn er in den Top 4 landet, kriegen die Pelicans diesen Pick, was natürlich bei einem Milwaukee-Pick sehr unwahrscheinlich ist. Da müsste Milwaukee einbrechen. Und also was heißt einbrechen? Aber da müsste Milwaukee in der Lottery landen und dann noch Lottery-Glück oder in dem Fall Pech haben. Wenn der Pick auf den Plätzen 5 bis 30 landet, dann wird den Brooklyn bekommen.
Wunderbar, wieder was gelernt. Machen wir weiter. Nächste Frage kam von Kami3853, auch auf YouTube. Sehr schön, dass über YouTube auch die eine andere Frage reinkam für diese Folge. Wie sieht es mit den deutschen Nachwuchsspielern aus, die in Zukunft in der NBA spielen könnten? Schöne Festtage euch. Erstmal zwei Gedanken dazu. Zuallererst schöne Festtage an dich zurück, lieber Kami. Und natürlich schöne Festtage an euch alle. Zweiter Gedanke, beziehungsweise eher Disclaimer. Wir haben uns beide nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt mit den deutschen Nachwuchsspielern. Man hat sicherlich irgendwo mitbekommen, dass man U18 Männer Europameister wurde im Sommer. Das waren ja diese magischen Wochen mit den Erfolgen der Frauen bei Olympia und der Männermannschaft bei Olympia. Und dann gewann unsere U18 Männermannschaft noch die Europameisterschaft. Es war eine sehr, sehr gute Zeit. Da hat man sicherlich das eine andere Highlight mitbekommen, den einen anderen Artikel gelesen, sich da vielleicht auch mal beschäftigt, wer da so die Leistungsträger waren. Aber abgesehen davon verfolgen wir beide nicht genug BBL, noch U18, 17, 16 Länderspiele. der deutschen Männer oder Frauen noch irgendwie irgendwelchen amerikanischen Highschool- oder College-Basketball intensiv genug, um hier groß viel zu sagen. Ansonsten würde ich dir einfach das Wort überlassen. Gibt es ja vielleicht ein bis zwei Spieler, wo man sich zumindest den Namen schon mal irgendwo merken könnte, sollte?
Ja, gibt es. Absolut. Also den Disclaimer unterstreiche ich natürlich zu 100%. Das kennt ihr ja von uns bei diesen Draft-Geschichten und gerade auch was europäischen und deutschen Basketball angeht. Aber ein paar Namen, zumindest vielleicht schon mal für den Hinterkopf. Zum einen ein Center, Johann Grünloh von Rasta Vechta. Ich weiß nicht mal, ob man die Stadt oder die Mannschaft Vechta oder Vechta ausspricht. Vechta wahrscheinlich? Naja, ihr wisst schon, was gemeint ist. Der ist nämlich aktuell bei dem NBA Mock Draft von ESPN auf Platz 37 gelistet. Also könnte ein kommender Zweitrundenpick, je nachdem wie jetzt die ganze Draftsaison verläuft, vielleicht sogar sneakt er sich noch irgendwie in die erste Runde rein. Also das ist jemand, den man auf dem Radar haben könnte, schon ein bisschen vom älteren Jahrgang her, der jetzt sogar nächstes Jahr schon in die Liga kommen könnte eventuell. So ein bisschen ähnlich wie Ariel Hugporti jetzt dieses Jahr. Und dann eben natürlich diese U18-Mannschaft, die Europameister geworden ist, die du angesprochen hast. Allen voranzunennen wahrscheinlich Christian Anderson, der jetzt die kommende Saison auch am College verbringen wird bei Texas Tech. Kleiner Point Guard mit einem guten Wurf, der für Aufsehen gesorgt hat, vor allem bei diesem deutschen U18-Team. Jack Kajil, der in Serbien spielt. Ivan Kratschenkov, der bei Bayern München spielt. Alles, auch beide jeweils Guards. Und ja, ich denke, und natürlich Declan Duru von Real Madrid, der in Spanien spielt, der schon seit Jahren als sehr, sehr groß ist. Also das war tatsächlich auch ein Name jetzt in der Vorbereitung auf die Frage, der mir zumindest schon mal untergekommen ist, den ich irgendwie mal schon mal gehört hatte. Gilt seit Jahren als großes Talent im deutschen Basketball. Ich denke, das sind so ein paar Namen. Also wahrscheinlich auch angesichts der Tatsache, dass er am College spielt, wahrscheinlich Christian Anderson, Declan Duru. Das sind so ein paar von den Namen, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Hast du da noch andere parat?
Nee, andere Namen nicht. Gerade Christian Anderson war ja auch jemand, der bei jenem U18 Eurobasket-Turnier sehr überzeugt hat, hat da 20,3 Punkte und 5 Assists geaveraged über das Turnier, 31 Punkte, 5 Assists im Finale gegen Serbien gemacht, war im All-Tournament 5, 25 im Halbfinale gemacht und im Viertelfinale hat er 17, 3 Assists aufgelegt gegen Dänemark. Also gut gespielt, das ganze Turnier über bei allen 7 Siegen der deutschen Auswahl. Du hast angesprochen, spielt im College bereits, da hat man dann auch den einen oder anderen Vorteil, weil man einfach in diesem Netzwerk schon mit drin ist und die Amis nach wie vor großen Wert darauf auch legen, da auf dem College viel zu scouten. Von daher, dass vielleicht jemand, den man sich wirklich merken sollte, die anderen Namen hast du schon angesprochen, aber da war jetzt niemand irgendwie nicht dabei, den ich noch irgendwie auf dem Schirm hatte. Was man, denke ich, aber festhalten kann, es ist jetzt nicht eine Situation, wo wir wissen, okay, in 2 Jahren kommt ein gewisser Franz-Wagner-Level-Spieler in die NBA, der wirklich irgendwie legit Chancen hat, Top-10-Pick zu werden oder der mal irgendwie so in Richtung Star in der NBA gehen könnte. So offensichtlich da jetzt irgendjemanden, der jetzt gerade 16, 17, 18 ist. Den haben wir leider aktuell nicht. Dennoch denke ich, die Zukunft der deutschen Basketball-Männer-Nationalmannschaft ist in ganz guten Händen und da kommen ein paar gute, junge Spieler auf jeden Fall nach in den nächsten Jahren. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn irgendwelche U18 oder auch gerade so beim Fußball so U21 Mannschaften Turniere gewinnen und gut aussehen. Da kann man sich dann freuen, wenn man weiß, in ein paar Jahren wird der eine oder andere aus diesen Mannschaften hochkommen.
Zumal das erste Mal war in der DBB-Geschichte, dass ein Juniorenteam einen solchen Europameister- oder Weltmeistertitel gewonnen
hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber was war das damals für eine gottlos overpowerte U21 Deutschland-Fußballmannschaft mit Neuer im Tor?
2009,
und Boateng, ja. Und Hummels und Özil allen. Ja. Und dann
Hövedes, nicht zu vergessen,
war es halt auf einmal ein paar Jahre später das beste Team der Welt bei den richtigen Männern dann. Von daher gutes Zeichen und wie du ja gesagt hast, zum allerersten Mal Gold bei irgendeinem U18 Division A Tournament, wie es hier steht. Schauen wir mal.
Fun Fact zu diesem deutschen 2009er Europameisterteam. Das war die direkte Folge und dementsprechend dann auch das 2014er Herren Weltmeisterteam. Das war eine direkte Folge von einer Umstrukturierung im Also dieses klassische, was sicherlich der ein oder andere von euch kennt, dieses klassische DFB-Stützpunktsystem mit den Nachwuchsleistungszentren dann bei den Profiklubs und so weiter. Also das Ganze, wie wir heute das Fußball-Jugendförderungssystem kennen, das wurde nach den desolaten Ergebnissen 2000 und 2004 jeweils bei der EM, haben die Deutschen, also 2002 gab es natürlich dann diesen Run ins WM-Finale hier mit tragischer Figur Oli Kahn und so weiter. Aber sowohl 2000 als auch 2004 haben die Deutschen bei der EM hardcore enttäuscht. Und das war dann der Anstoß dafür, dieses ganze Jugendsystem mit dem Vorbild, was Frankreich zu dem Zeitpunkt schon gemacht hat, seit den 70ern, 80ern, sich da neu aufzustellen. Und die Früchte wurden dann 2009, beziehungsweise natürlich vor allem 2014 bei der WM in Brasilien geerntet. Mhm. Kleiner Exkurs an der Stelle.
Wunderbar. Letzte Frage.
Letzte Frage für heute, die kam von Tanner. Wird die Regular Season der NBA immer unbeliebter? Deutschland ist im NFL-Fieber und RTL hat gute Quoten, aber das NBA-Programm auf ProSieben Max hat sehr miese Quoten. Es sind so circa 10.000 bis 20.000 Zuschauer pro Spiel am Sonntag um 21 Uhr, obwohl eigentlich gute Spiele dabei sind.
Ja, sehr gute Frage über ein Thema, was gerade sehr in den Medien kursiert, gerade in den amerikanischen Medien. Wir wollen jetzt hier, haben wir uns überlegt, nicht zu viel vorwegnehmen in Sachen NBA, Viewership, Down. Was kann man an der Regular Season ändern? Was kann man generell ändern? Was macht die NBA vielleicht falsch in den letzten Jahren in Sachen, welche Spieler werden promoted? Whatever. Das wollen wir in irgendeiner späteren Folge mal machen. Wir haben uns überlegt, wir werden im Januar eine Folge machen, in der wir über Dinge reden, die wir an der NBA lieben und an der NBA hassen. Natürlich jetzt ein bisschen krass formuliert, aber was finden wir geil an der NBA? Warum sind wir Fans? Was ist cool? Was machen sie gut? Aber was läuft denn nicht gut? Was müsste denn geändert werden? Warum macht es vielleicht nicht so viel Spaß, das Ganze zu verfolgen, wie es vielleicht machen könnte? Da werden wir dann auch vorher aus der Community uns so ein bisschen Input reinholen, was so eure Gedanken zu dem ganzen Thema sind. Das wollen wir jetzt hier noch nicht so sehr zum Thema machen. Und haben uns gedacht, wir gehen vielleicht eher so ein bisschen auf diese deutsche Perspektive ein bei dieser Frage. Also was jetzt genau hier in Deutschland vielleicht gut läuft, nicht ganz so gut läuft. Wollen jetzt hier nicht so auf dieses große Bigger Picture und amerikanische Viewership und sowas reden. Ich denke, es ist wie so oft eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Ich glaube nicht, dass man sich hier hinstellen kann und sagen kann, Alter, hier genau wegen dieser einen Sache gucken nicht genug Leute ProSieben Max am Sonntag die NBA-Spiele, sondern das ist eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Und ein dieser Faktoren in meinen Augen sind A, gerade jetzt muss sich die NBA bei diesen Sonntagabendspielen streiten mit den NFL-Spielen. In der Frage ist es schon thematisiert worden. RTL-NFL-Übertragungen haben sehr, sehr hohe Einschaltquoten. Viele Leute gucken das und das sind halt Leute, die dann zur gleichen Zeit eben nicht die NBA-Spiele schauen. Bedeutet sehr wahrscheinlich Richtung Frühjahr, der Super Bowl ist dieses Jahr am 12. Februar. Danach, wenn dann Sonntagabend dieser große Konkurrent NFL weg ist, plus wir kommen heißer Richtung Ende der Regular Season hin und dann sogar Playoffs, werden die Einschaltquoten mit Sicherheit nach oben gehen. So, das ist der erste Faktor. Ich denke, dass der zweite Faktor ist, auch wieder so ein bisschen auf die NFL bezogen, in Deutschland ist Fußball die klare Nummer eins. Wir kriegen ab der Geburt gefühlt reingepresst, am Wochenende ist Bundesliga, am Wochenende ist Fußball. Klar, mittlerweile hast du dienstags und mittwochs hast du dann Champions League, du hast donnerstags Europa League, du hast freitags noch zweite Bundesliga, also wenn du Fußball-Hardcore-Fan bist, dann kannst du jeden Tag am Fußball gucken, aber Wochenende, Fußball-Bundesliga-Spieltag und in der NFL ist ja ein ähnliches Prinzip, klar, da hast du auch Montagabend Spiele, aber du hast am Wochenende deine Games und unter der Woche hast du deine Ruhe, so, zumindest bei diesem einen Turnier und in dieser einen Sportart. Und in der NBA hast du einfach jede Nacht Spiele, du kannst, wenn du nur am Wochenende die NBA verfolgst, wo normale Leute halt dann auch Zeit haben nur in der Regel, dann kriegst du nicht genug mit von der NBA, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Du hast jede Nacht Spiele, kannst einfach nicht das so alles mitbekommen, wie du es vielleicht wollen würdest. Und warum soll man sich dann dieses eine Spiel am Sonntag angucken, wenn man die letzten 5 Spiele schon wieder verpasst hat, überhaupt nicht weiß, was da gerade abgeht? Kann ich mir vorstellen, dass auch das ein Faktor ist, dazu kommt in Zusammenhang dessen, dass einfach ein einziges NBA-Regular-Season-Spiel absolut irrelevant ist im Großen und Ganzen. Klar, Teams wollen gewinnen, manche Teams wollen vielleicht auch verlieren. Es geht um MVPs und Awards und was auch immer. Und es gibt sicherlich so auch Key-Matchups. Aber an einem random Sonntag, die Spiele, die haben auf das Große und Ganze der Saison, auf die Bilanzen am Ende, wo jedes Team 82 Spiele hat, keinen großen Einfluss. Und warum soll es die Leute interessieren, wenn es nicht mal die Spieler so richtig interessiert? Und man merkt es richtig, ich war schon bei vielen Mittagsspielen vor Ort in der Arena, das ist ja häufig dann noch so irgendwie in L.A., und dann hast du irgendwie so ein Clippers-Game, was dann mittags um 12 anfängt. Da haben nicht mal die Spieler Bock drauf. Und wenn schon die Spieler keinen Bock drauf haben, warum sollen dann die Fans Bock drauf haben? Also auch das ist in meinen Augen ein Faktor bei dieser Sache hier. Und dann vielleicht abschließend, es ist nicht so großes Vergnügen, so ein ganzes NBA-Spiel zu verfolgen. Das muss man leider offen und ehrlich auch dazu sagen. Sicherlich vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen bei dem, was wir dann ausführlich im Januar besprechen wollen. Aber Bro, das geht teilweise 3 Stunden. Du hast ständig Auszeiten, du hast ständig Spielunterbrechungen, du hast ständig Werbung. Es ist anstrengend, ein komplettes NBA-Spiel von Anfang bis Ende so mitzuverfolgen und aktiv zu gucken, ohne dass du nebenbei noch irgendwas anderes machst. Und gerade in der heutigen Generation, wo die Aufmerksamkeitsspanne der Leute gefühlt von Tag zu Tag kleiner wird, gibt's, glaube ich, nicht viele, die sich da wirklich hinsetzen und aktiv so ein NBA-Spiel gucken an einem Sonntagabend, die vollen 2,5-3 Stunden. Das merkst du mal wieder, wenn du europäischen Basketball guckst. Du hast da 40 Minuten kürzere Auszeiten, weniger Unterbrechung, flüssigeres Spiel. Es macht mehr Freude, das zu verfolgen. Es ist nicht so langatmig. Auch das, denke ich, ein Faktor. Ich bin aber am Redefluss, lass mich direkt weitermachen. In der Frage hieß es, die Spiele sind eigentlich gut. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich habe immer mal jetzt Sonntagabends zumindest mal eingeschaltet und da ist viel Brooklyn dabei, da ist viel Orlando dabei, was natürlich aus deutscher Sicht auch irgendwo Sinn macht. Ist auch viel Indiana so dabei, so für mein Befinden. Aber wann haben die Lakers zuletzt gespielt mal sonntags? Wann hat man mal LeBron Sonntagabend bei ProSieben Max gesehen oder Dallas? Es gibt auch viele Dallas-Fans noch in Deutschland. Wenig für mein Befinden. Ich habe jetzt hier keine Liste vor mir, was jetzt in den letzten Wochen, in den letzten 10 Wochen, wo die Saison läuft, die einzelnen Spiele waren. Aber es ist gefühlt immer Brooklyn irgendwo. Es ist immer irgendwie Orlando, so die Drehe. Jetzt zum Beispiel nächsten Sonntag, am 29. spielt, glaube ich, auch irgendwie 21 Uhr wieder Orlando. Ich glaube sogar auch wieder Orlando gegen Brooklyn. Orlando gegen Brooklyn, die haben bestimmt schon 10 Mal gegeneinander gespielt dieses Jahr. Worauf ich hinaus möchte, wenn vielleicht LeBron gezeigt werden würde um 21 Uhr, Boston, die Mavericks, wären vielleicht die Quoten auch ein klein wenig besser. Und dann vielleicht auch die Frage, dem einen sagt vielleicht der Kommentator nicht so richtig zu, dem anderen sagt vielleicht der Kommentator nicht so richtig zu. Also ich denke, auch das kann irgendwo positiv wie negativ beeinflussen, wie viele Leute ein Programm gucken, ob die Kommentatoren vielleicht ihren Job gut machen oder schlecht machen. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie bewerten möchte, dafür verfolge ich es auch zu wenig. Aber auch das kann ein Faktor sein. Leute schalten aus wegen gewissen Kommentatoren, Leute schalten vielleicht ein wegen anderen Kommentatoren. Ich zum Beispiel mag im amerikanischen Raum Mike Breen sehr. Das macht mich jetzt nicht irgendwie besonders oder einzigartig. Nur niemand gehört, der nicht gerne Mike Breen zuhört. Aber wenn ich weiß, Alter, Mike Breen kommentiert das, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich A, einschalte und B, länger dranbleibe, als wenn ich weiß, okay, es ist irgendwie TNT, Reggie Miller am Start, wo ich weiß, okay, gut, das wird kein sehr langer Abend, den ich mit euch verbringe. Also auch das kann in gewisser Art und Weise Einfluss nehmen auf die Quoten. Fakt ist, erstens hat es die NBA so schon schwer in Deutschland, gerade in der Zeit, wo die NFL läuft. Und zweitens ist es einfach in diesem Szenario Sonntagabend nicht so super geile Teams an einem random Sonntag im Dezember oder November. Da haben die Leute nicht so wirklich Bock drauf. Und das sind so in meinen Augen ein paar Faktoren, die da mit reinspielen. Was denkst du denn?
Ich hätte noch 2 kleine Punkte hinzuzufügen. Auch gleicher Disclaimer wie bei dir, um jetzt noch nicht zu viel vorwegzugreifen zu dieser Folge. Also gerade die Geschichte, dass die Regular-Season-Spiele halt einfach egal sind. Ein einzelnes Spiel, auch wenn wir da die Parallele ziehen zu NFL, das hat einfach was anderes. 1 von 16 oder 1 von 82. Ansonsten stimme ich dir zu in allen Punkten. Das ist vieles, was wir dann sicherlich auch nochmal aufgreifen werden in dieser Folge, die wir dann bald machen wollen. 2 kleine Punkte noch, auch hier wieder die Parallele zur NFL. sind zwei Punkte, die, wie ich persönlich mir zumindest zum Teil erkläre, warum die NFL in Deutschland so viel erfolgreicher ist als die NBA. Erstens, die NFL ist von ihrer Aufmachung her und von der Art und Weise, wie sie sich selbst vermarktet, eine Team-Driven League, sagt man im amerikanischen Jargon. Auf der anderen Seite ist die NBA eine Player-Driven League. In der NBA stehen in den allermeisten Fällen natürlich solche riesigen Namen wie LeBron und Curry und Leute der alten Garde, aber auch die Jungen. In der NBA sind wir immer auf der Suche nach dem neuen Gesicht der NBA und die jungen Superstars und jetzt auch diese Starting
Five. Aber wehe, die spielen in irgendwelchen kleineren Märkten. Wehe.
dann nicht. Aber die NBA, und das ist irgendwo ja auch sinnvoll, also die NFL kann das schlichtweg nicht so. Natürlich hast du da auch einen Pat Mahomes und Odell Beckham damals in seiner Prime und so. Also diese Superstars, die das auch irgendwo driven. Travis Kelce und Taylor Swift inzwischen. Taylor Swift, der Superstar, der die NBA drivet, der die NFL drivet. Aber es stehen die Teams im Vordergrund. Und ich glaube, dass das uns Deutschen, die wir so sehr sozialisiert sind vom Fußball und von der Bundesliga, das liegt uns näher. Noch dazu liegt uns näher ein Sport, bei dem eine große Anzahl von Spielern auf einem Rasenfeld gegeneinander antreten. Das hört sich super banal an, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viel größer der Sprung zum Basketball im Vergleich zum Sprung zum Football ist für den otto-normal-deutschen Sportfan. Und zweite Geschichte, die NFL hat einen überragenden Job gemacht, sich zu vermarkten im deutschen Markt in den letzten Jahren. Zum einen sie selbst mit Regular-Season-Spielen in Deutschland, mit einem riesen Boom, der da auch wirklich gezielt ausgelöst wurde, was halt die NBA schlichtweg nicht gemacht hat in der Form, in den meisten ausländischen Märkten und vor allem nicht in Deutschland. Und zum anderen eben auch in Verbindung mit den TV-Partnern. Also so, sei es jetzt RAN NFL oder sei es inzwischen RTL, da wurden Persönlichkeiten gezüchtet, ja, wenn man so möchte, die sogar ich, der mit Football relativ wenig am Hut hat, so. Ich habe immer mal wieder versucht, so richtig reinzukommen. Ich finde es einen faszinierenden Sport. Ich gucke mir ein paar Playoff-Spiele an. Ich gucke mir natürlich den Super Bowl an, aber ich bin jetzt kein Fan, der das wirklich Woche für Woche verfolgt. Aber selbst ich kenne Björn Werner und Icke und Coach Esume und die ganzen, also man kennt die halt. Und solche Persönlichkeiten, sei es jetzt Experten oder sei es auch Journalisten, Journalistinnen, hast du im NBA-Kosmos nicht. Und das hat auch, also das ist einfach auch die Art und Weise der Vermarktung. Allein dieser Hashtag, jeden verdammten Sonntag damals, das ist ein genialer Marketing-Move. Mhm. Und das sowohl, wie gesagt, sowohl von NFL-Seite als auch von Seiten der Medienpartner ist das etwas, was bislang einfach noch gefehlt hat in Deutschland rund um die NBA.
Da hat die Liga einiges an Arbeit vor sich und die Medienpartner ebenso. Aber ich glaube, selbst wenn da perfekte Arbeit geleistet werden würde oder in der Vergangenheit geleistet hätte werden, dann wäre das trotzdem nicht dieser NFL-Level-Boom gewesen, aus den Gründen, die du auch gerade beschrieben hast, dass einfach der Football dem durchschnittlichen deutschen Sportfan näher liegt und näher rankommt als die NBA und dass da einfach auch in so einer Übertragung mehr Feuer drin ist und das einfach unterhaltsamer ist. Also selbst ich als riesiger NBA-Fan und jemand, der mit Football jetzt nicht so super viel anfangen kann. Selbst ich finde teilweise jetzt die RTL-NFL-Übertragung spannender als die Pro7 Max-NBA-Übertragung. Und das sagt halt schon einiges aus über dieses gesamte Ding. Mal schauen, es ist, wie ich gehört habe, ein langfristiger Vertrag, den Pro7 Max da mit der NBA abgeschlossen hat. Also die sind all in. Das wird noch eine ganze Weile so weitergehen. Und da hoffe ich, dass man da relativ schnell dann auch das so hinbekommt, dass sich das halt auch rechnet, weil bei diesen geringen Einschaltquoten und wenn das wirklich über 10 Jahre oder so geht, dann ist es vermutlich nicht der allerbeste Deal gewesen, weil wir da jetzt natürlich auch nicht hinter die Kulissen blicken können, aber Stand jetzt ist es nicht unbedingt eine große Erfolgsgeschichte Pro7 Max NBA Sonntagabends. Mhm. Von daher, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt.
Wird auch interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt, wenn Amazon mit ins Boot kommt nächstes Jahr. Mhm. Ob da dann nochmal ein Shift zu bemerken ist. Also Amazon hat ja zum Beispiel mit der Champions League, die sie jetzt einmal ein Spiel pro Woche übertragen, dienstags, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Soweit ich weiß, läuft das auch ganz gut. Vielleicht, wenn dann nochmal so ein richtiger Konzern dahinter steckt und auch entsprechendes Budget. Es sind ja jetzt Gerüchte kursiert, dass Dirk Nowitzki als Experte an Land gezogen wird. Also das wäre natürlich Game Changer. Mal gucken. Ja.
Wunderbar.
Eine haben wir noch für heute. Und das ist die Trivia-Frage, die ich für dich mitgebracht habe. Und es geht nicht um Basketball. Das ist mir, also das, was ich dich jetzt gleich fragen werde, das ist mir zufällig untergekommen. Am Samstagabend habe ich mit ein paar von meinen Jungs Barça gegen Atletico geguckt und dann ist mir das zufällig währenddessen untergekommen und dann hat sich da wirklich für eine halbe Stunde so ein sehr schönes kleines Ratespiel draus entwickelt. Ganz, ganz simple Frage. Wir reden von Spotify-Streams. Was sind, würde ich sagen, wir fangen mal in Deutschland an und je nachdem können wir eventuell dann sogar ins Weltweite übergehen. Was sind die meistgestreamten Songs auf Spotify in Deutschland aller Zeiten? Die Liste ist vom Stand Mitte September 2024, also nicht super aktuell, aber ich denke, wahrscheinlich wird sich da an der Top 10 auch nichts geändert haben, schätze ich.
In Deutschland?
In Deutschland, also nicht unbedingt deutsche Künstler oder deutsche Lieder, sondern einfach, es geht nur um die Streams in Deutschland. Die meistgestreamten Lieder auf Spotify aller Zeiten. Da könnt ihr zu Hause ja jetzt gerne auch mitraten, wenn ihr da direkt irgendwelche Tracks im Kopf habt.
Okay, also müssen ja Songs aus der neueren Zeit sein. Wenn wir über Streams reden, wird's mich schocken, wenn ihr irgendeinen Michael Jackson-Hit auf einmal in der Top 10 sich wiederfindet. Also ich denke jetzt mal über die letzten 10 Jahre nach und vor allem die letzten 5 Jahre. Aber lass mich anders rangehen. Lass mich über die in meinen Augen größten Songs der 2000er nachdenken. Rolling in the Deep von Adele ist wahrscheinlich der biggest Song in diesem Jahrtausend bisher. Ist der mit drin?
Nicht in der deutschen Top 10 mit drin, nein.
Okay.
Lass mich mal kurz gucken. Ich habe parallel hier noch die weltweite Liste offen. Also da ist er auf jeden Fall auch nicht oben mit dabei. Das habe ich noch im Kopf. Ich gucke gerade, ob er in den Top 100 zumindest auftaucht. Aber sieht nicht so aus, nein.
Nee. Okay, dann Shape of You, Ed Sheeran. Vielleicht der zweitgrößte Song des Jahres 2017. Shape of You.
Wir machen das jetzt einfach beides in einem. Ich dachte mir, vielleicht frage ich dich danach dann nochmal gesondert nach der weltweiten Liste. Aber ich glaube, das ist jetzt cleaner, wenn ich das so nebenher. Mhm. Shape of You, Ed Sheeran, in Deutschland nicht in den Top 10 mit dabei, aber das zweiterfolgreichste Lied aller Zeiten weltweit gesehen.
Okay. 2017 war ein crazy Musikjahr. Da waren dann noch so Despacito, Shape of You und eine Menge Hits in diesem Jahr. Ist Despacito mit drin? Mhm. Stimmt nicht, oder?
Das, also in Deutschland auf jeden Fall nicht. In Deutschland musst du tatsächlich deutsch denken. Also
ja,
es sind
ich
von
verfolge
den
keine
Songs
deutsche Musik so richtig.
Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 von 10 sind.
Ja, dann bin ich raus. Lieder. Dann lass uns dann nur das Weltweite machen, weil deutsche, also ich verfolge so gut wie gar keine deutsche Musik.
Ja, aber ich glaube, auf den einen oder anderen kannst du trotzdem kommen.
Ein Apache-Song. Also,
ja, genau. Roller von Apache ist der safe meist gestreamte Song in Deutschland aller Zeiten.
Okay. Was waren denn immer in den einzelnen Jahren die?
Also dir fehlt noch etwas, was man drauf kommen könnte. Das ist Platz 1 weltweit und Platz 2 in Deutschland.
Gib mir Song des Jahres 2016, Starboy, The Weeknd.
Nein, aber das ist Platz 5 weltweit.
Okay. Ist noch ein anderer Weeknd-Song in der Top 10 aus seiner?
Yes.
Aus seiner anderen Ära später mal.
Ja.
Na, da muss es Blinding Light sein. Das ist ja der.
Yes, sir. Platz 1 weltweit und Platz 2 in Deutschland. Blinding Lights, der meistgestreamte Song aller Zeiten auf Spotify.
Crazy.
Und die weltweite Liste ist von November 3. Na, November, warte. Ah, nee, letzte Platzierung. Von wo ist der? Das ist die Veränderung zur letzten Platzierung. Ah, das ist Stand April 24. Also könnte natürlich sein, dass ich da tatsächlich was geändert hat, aber ich denke mal, Blinding Lights hatte so einen großen Vorsprung und der nächste ganz aktuelle Song, oder was heißt ganz aktuell, auch schon wieder 2 Jahre her, 3 Jahre her. Hm. Naja, also ich denke, da wird sich wahrscheinlich nichts geändert haben.
Was war denn? Okay, also dieses Jahr ja noch nicht, wenn die von diesem Sommer ist. Was war denn letztes Jahr? Ein Banger vom letzten Jahr. War letztes Jahr so ein ganz, ganz großer Mega-Hit dabei? Ich glaube nicht.
Guck gerade, also weltweit ist ein Lied von 2023 ist weltweit auf Platz 88, höher nicht. Und Deutschland tatsächlich. Also ein deutsches Lied von 2023 ist in der deutschen Top 10 mit dabei und zwar auf Platz 4.
Keine Ahnung.
Komet von Udo Lindenberg und Apache.
Ja, makes sense. War doch Udo Lindenbergs erster Number One Hit.
Ja, ever. Genau.
Okay, dann ja zurück zu 2022. Was war 2022? Harry Styles, As It Was. Yes. Der muss drin sein, der muss drin sein.
Sehr gut. Platz 6 weltweit.
Ja.
Also das ist so der neueste Song, der hier überhaupt weit, weit oben auftaucht. Mhm. 2021 haben wir noch einen auf Platz 54 dann aber schon. Also so die, wie gesagt, Liste ist schon ein bisschen älter, aber das ist so der einzige wirklich sehr moderne Banger.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Hatte ich schon das große Vergnügen, auf einem Harry Styles Konzert zu sein. Das jederzeit wieder. Ich weiß nicht deine Musik, aber das ist genau meine Musik. Gehen wir ja zurück.
Und ich finde auch tatsächlich, das ist vielleicht ein Hot Take und vielleicht handle ich mir einen Shitstorm ein. Ich finde As It Was ist ein hardcore overratedes
Lied. Auf gar keinen Fall.
Ich finde Harry Styles an sich nicht so schlimm, aber As It Was, weiß ich nicht.
Uff. Naja. Machen wir mal weiter. Machen wir weiter. Lassen wir das jetzt mal unkommentiert. 2021. Meine Erinnerung von 2021 sind zwei absolute Banger-Hits. Stay, Kid Leroy und Justin Bieber und Heat Waves. Das war die 2021er. Das waren die zwei beiden Songs, die aus dem Jahr im Gedächtnis bleiben. Ist einer von den beiden mit drin?
Yes, sir. Platz 9 Stay und Platz 11 Heat Waves. Der ist allerdings von 2020, zumindest wenn diese Wikipedia-Liste hier stimmt.
Ach so, dann bin ich erst ein Jahr später drauf gekommen.
Ja, ich glaube, der ist auch erst ein Jahr später so wirklich groß geworden. Also das war ja dann so ein krasser TikTok-Song. Könnte schon sein, dass der ein bisschen mit Verzögerung. Und der ist übrigens auch in Deutschland auf Platz 7.
Ja. 2020, Corona-Jahr.
Finde ich übrigens sehr interessant, dass du diesen Approach wählst, in den Jahren so zurückzugehen mental. Das hat nämlich Niklas, der treue Hörer und Homie von mir, genauso gemacht. Und der hat stark abgeliefert. Also der ist nochmal ein bisschen bewanderter, auch in der deutschen Szene als du.
Mhm.
Also der hat auf der deutschen Liste und auch auf der weltweiten Liste, also das kann ich schon mal, kann ich vielleicht, liebe Grüße an der Stelle, kann ich vielleicht verraten. Also der Approach ist schon mal nicht so verkehrt.
Ja, weil man ja einfach von diesen Jahren immer so Songs noch im Gedächtnis hat, so was viel im Radio lief, was man selber viel gehört hat. Ich bin ja generell sehr Mainstream-Musikhörer, also was in den Charts ist, gefällt mir relativ häufig auch sehr gut. Das gibt ja auch so Leute, die hören gar keine Charts und wenn sie dich fragen, was so dein Lieblingssong von dem einen Musiker ist, dann muss das irgendeiner sein, den man gar nicht kennt eigentlich.
Ja, klar.
Aber so bin ich nicht. Also ich stehe dazu, ich feier die Charts hart ab. 2019, da haben wir ja Blinding Lights schon gehabt. Was anderes fällt mir da jetzt auch nicht. Oder nee, warte, 2019 war die Dance Monkey Ära.
Yes, sir.
Oh Mann. Der ist bestimmt doch, lass 8. mich raten, der ist wahrscheinlich auch in Deutschland hardcore abgefeiert worden, oder? Nicht nur weltweit.
Der ist weltweit auf Platz 8 und in Deutschland auf Platz 5.
Ja, ja, das hat mich jetzt gar nicht geschockt, dass der in Deutschland sogar noch höher ist. Oh mein Gott. Okay, 2018, es war doch, naja, war Post Malone da schon so. 2018 war doch hier sein Bierbong, sein Bandplay.
Wir haben gleich zwei Lieder von 2018 auf den Plätzen 3 und 4 weltweit.
Ist dieser Sunflower-Song von 2018? 2018 war ein gutes Jahr für Post Malone.
Ja, der ist Platz 4. Und ich habe vorher in dem Eingangsartikel hier auf Wikipedia gesehen, Post Malone, The Weeknd und Ed Sheeran sind die drei Künstler, die mit jeweils 5 Lieder in den Top 100 vertreten sind.
Crazy. Ja, auf den anderen komme ich nicht.
Someone You Loved, Luis Capaldi, auf Platz 3.
Das ist so ein großer Hit gewesen?
Ja, ja, ja. Ich liebe den Song. Das war mein Spotify-Wrapped Top-Song letztes Jahr.
Oh, mein Spotify-Wrapped
sind immer 4. nicht mal aus Liebeskummergründen. Mein Spotify-Wrapped sind immer 5 gute Künstler, wo ich sagen würde, okay, passt, Hip-Hop, ich bin ein krasser Dude, hier, das sind meine Top-Künstler. Und die letzten 4 meiner Top 5, gleiches, hey, kann ich vorweisen. Manchmal sogar ein bisschen Special Interest. Boah, UK Drill hier, Central Sea hatte ich zum Beispiel dieses Jahr wieder mit drin. Hm. Guck mal, was ich für ein krasser Typ bin. Mein Platz 1 ist aber immer, jedes Jahr, entweder so ein Piano- oder Classic-Instrumental-Meditationslied oder eine Ballade von jetzt zum Beispiel Luis Capaldi, weil ich eine Einschlaf-Playlist habe mit solchen ruhigen Liedern. Und oder eben auch, also ich singe auch ganz gerne, das sind dann tendenziell auch die Lieder, die ich dann mal vor mich hin trelle, ab und zu bei einer Autofahrt oder so. Aber vor allem diese Einschlaf-Playlist-Geschichte. Und ich hatte jetzt zum Beispiel dieses Jahr, das Lied heißt Weightless 2.0 von, das hau den Künstler jetzt auch noch raus, Weightless von Marconi Union. Und das ist ein Meditationslied. Und das ist, also im Grunde Meditation bedeutet, du versuchst dein Gehirn auf eine bestimmte Gehirnwellenfrequenz zu bringen, um abschalten zu können. Das ist der Kern von Meditation. Und dieses Lied ist wissenschaftlich erwiesen, hat genau diese Frequenzen, auf die dein Gehirn kommen soll. Und das ist inzwischen mein Go-To-Einschlaflied. Also ich habe das ganz oft, ich gehe ins Bett, lese dann noch ein paar Seiten oder hänge in irgendwelchen Instagram-Reels noch ab für 4 Stunden. Und dann mache ich dieses Lied rein, mache Sleep-Timer bei Spotify, dass dann das Spotify ausgeht nach diesem Song. Das ist mein Einschlaflied. Dementsprechend höre ich das halt fast jeden Abend und dementsprechend ist es dann mein Top-Song im Spotify Wrapped. Was natürlich dann immer ein Tick peinlich ist. Aber hey, was will man machen?
Dann hoffe ich, dass du deine Kopfhörer bei unserer Double Step Back Amerika-Reise in einem Monat dabei hast und es nicht auf Lautsprecher hörst neben mir.
Oder ich höre das auf Lautsprecher und steck dich damit an und dann wird es auch dein Top-Song.
Okay, aber dann hören wir gleichzeitig auch meinen Harry Potter-Podcast, den ich zum Einschlafen höre, auch noch auf Lautsprecher. Das ist dann ein ganz wilde Kombi.
Okay, alles klar.
Okay, wo sind wir? 2018 hatten wir, 17 hatten wir vorhin schon mit Shape of You. 16. Ja,
aber 17 ist noch was Krasses dabei. Also 17 Shape of You, Platz 2 hattest du schon. Und wir haben aber 2017 auch noch auf Platz 10, auf Platz 12, auf Platz 13.
Okay, da bin ich überfragt.
Auf Platz 21.
Alles, was ich von 2017 weiß, ist Shape of You.
Platz 21, Something Just Like This, Chainsmokers featuring Coldplay. Mhm. Platz 13, Perfect von Ed Sheeran. Das war einfach dieses Banger-Album, das er da rausgehauen hat. Zu Platz 12, Rockstar von Post Malone und 21 Savage. Und Platz 10, Believer von den Imagine Dragons. Ich würde mal ganz kurz noch die deutsche Top 10 runterrattern, damit die Leute da jetzt noch voll drauf warten. Wie gesagt, Roller, Apache, Platz 1, Platz 2, da dachte ich mir, könnte man auch drauf kommen, ohne mein Team von Bones MC und Raf Camora, der Deutsch-Rap-Banger schlechthin, also Banger in Anführungszeichen aus meiner Sicht. Another Love, Tom Odell, Platz 3. Mhm. Der meistgestreamten Songs aller Zeiten in Deutschland, sogar noch erfolgreicher als Blinding Lights. Nochmal Bones MC und Raf Camora mit, ich bin gerade in Österreich. Entschuldigung, ich war in Österreich. Roller Platz 1, Blinding Lights Platz 2, ohne mein Team Platz 3. Also macht Sinn, dass die in Österreich nochmal erfolgreicher sind, einfach weil Raf Camora Österreicher ist. Dann wie gesagt Komet auf Platz 4, Dance Monkey 5, Another Love Tom Odell auf Platz 6 in Deutschland. Dann kam Heatwaves, dann kam etwas, das mich überrascht hat, relativ neu, Sommergewitter von Pashanim. Mhm. Vermissen von Juju und Henning Mai auf Platz 9. Und dann 500 PS von Bones und Raff wieder auf Platz 10. Das sind die Top 10 der meistgestreamten Songs in Deutschland aller Zeiten.
Ich habe einen Überblick verloren. Was haben wir jetzt noch offen? Haben wir jetzt schon alle?
2016 wäre jetzt das nächste Jahr. Und weltweit fehlt noch die 7 aus den so ganz hohen Plätzen. Und 2016 haben wir dann noch Platz 16?
Was ist mit One Dance von Drake?
Ja, natürlich.
Gut.
The GOAT, that's why he's the GOAT. Platz 7, One Dance von Drake featuring Wizkid und Kyla komplettiert.
Was ich gedacht hätte, was vielleicht drin wäre, ist hier Charlie Puth, Wiz Khalifa, See You Again. Dass der nicht mit drin ist,
das
wundert
ist
mich ehrlich gesagt.
Schaut. Wir haben von 2016 haben wir auf jeden Fall noch Closer von den Chainsmokers auf Platz 14.
Oh ja.
Banger.
Oh ja.
Und, das hat mich überrascht, ich liebe das Lied, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so populär ist. Say You Won't Let Go von James Arthur auf Platz 16. Wir haben, warte, lass mich mal, ich benutze mal die Suchfunktion. Was hast du jetzt gerade? Ah, See You Again. See You Again. Nein, nicht in den Top 100. Krass.
Crazy.
Aber es ist ein guter Shout. Hätte ich auch mit gerechnet, tatsächlich. Eine interessante Sache vielleicht noch, weil du es vorher hattest von, ja, man muss modern denken und so, ist natürlich auch absolut richtig. Der einzige Song, vielleicht sogar der einzige in den Top 100, aber das wahrscheinlich nicht, Bohemian Rhapsody von Queen. Auf Platz 29 und zwar weit und breit der einzige Song, der nicht in den 2000ern beziehungsweise sogar nicht mal in den 2010ern, also wirklich krasser Outlier hier von 1975. Mhm. Und ich guck mal, ob noch andere Songs in den Top 100 dabei sind, die älter sind. Without Me, Eminem, Lose Yourself, Eminem. Aber das sind zumindest noch 2000er Lieder. Hm. Every Breath You Take, The Police von 1983 ist auf Platz 78. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Und Don't Stop Me Now, nochmal ein Queen-Song. Also es sind vier Lieder, die nicht in den 2000ern gemacht wurden, in den Top 100 mit drin. So. Das soll es gewesen sein, würde ich sagen.
Geile
Dankeschön,
Frage.
Dankeschön, Dankeschön. Und du hast dich gut, also wie gesagt, die Jahre zurückgehen-Methode, das scheint der Move zu sein bei sowas.
Ich glaube, das geht aber auch nur, wenn du große Songs mit diesen einzelnen Jahren verbindest. Wenn du nicht so ein Charthörer bist, dann weißt du eventuell nicht, wann Shape of You rauskam und wann Heatwaves rauskam. Aber ich halt die Songs auch genau immer in diesen Jahren gehört habe, wo sie so krass in den Charts waren, ging das dann einigermaßen.
Jawohl, das soll es gewesen sein, Leute.
Wunderbar.
Wir haben es doch mit zwei Tees, die ich hier parallel getrunken habe, wir haben es ganz gut hingekriegt. Wir wünschen euch wundervolle Weihnachtsfesttage. Habt schöne Tage, besinnliche, weihnachtliche Stimmungen mit euren Liebsten, mit eurer Familie. Das wünsche ich dir natürlich allen voran.
Danke, ich dir auch.
Ich hoffe, du hast schöne Family Days. Und wir werden uns aber in diesem Jahr nochmal hören. So der Plan. Leute, vielen, vielen Dank. Bedenkt unsere Weihnachtsaktion bei unserem Patreon. Schaut da vorbei und schreibt uns eine schöne Weihnachtsnachricht und dann kriegt ihr einen Monat als Rollenspieler-Supporter gratis von uns geschenkt. Nutzt das sehr, sehr gerne und eventuell hören wir uns dann sogar im Supporter-Feed. Also ich höre euch im Supporter, ihr hört mich so rum im Supporter-Feed am zweiten Weihnachtsfeiertag mit ein paar Gedanken zu den Christmas Games. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da für euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Frohe Weihnachten an alle. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.